Wir haben uns die letzten Gottesdienste mit dem Thema Sohnschaft beschäftigt. Ich möchte ganz kurz zusammenfassen, alles, was wir schon gehört haben zu diesem Thema. Wir haben herausgefunden, dass die ganze Schöpfung sehnsüchtig darauf wartet, dass die Söhne von Gott in ihrer ganzen Herrlichkeit offenbar werden, sichtbar werden. Und ich sehe, dass die Bibel durchaus unterscheidet zwischen Söhnen und Töchtern und Kind, dass dann eine Reife Unterschied ist, ein Reifeprozess ist, wo sich Gott sehnt danach, dass wir in der Reife hineinwachsen und dass wir erst, wenn wir eigentlich in dieser Reife sind, auch das Erbe können antreten. Unmündige können das Erbe nicht antreten, das ist noch ein Vormund oder andere, die es verwalten für ihn, bis er in die Reife kommt und erst dann kann man das Erbe antreten. Und Gott sehnt sich danach, dass er uns sein Erbe als Söhne und Töchter anvertrauen kann. Wir haben weiter gesehen, eine Charakteristik von diesen Söhnen und Töchtern sind Menschen, die sich vom Geist von Gott leiten lassen. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind Söhne und Töchter. Also die Abhängigkeit von Gott, die Herzensbeziehung zum Vater, zu wissen, wer er ist, zu hören, was er sagt, in dieser intimen Beziehung zu ihm zu stehen, ist das, was Sohnschaft letztendlich ausmacht. Und wir haben gesehen, dass die sogenannten Seligpreisungen im Matthäus-Evangelium eigentlich eine Beschreibung sind von diesen Söhnen und Töchtern, Charaktereigenschaften von diesen Söhnen und Töchtern beschrieben und auch, was sie erleben. Ihnen gehört das Himmelreich. Sie werden getröstet werden. Sie werden die Erde als Besitz empfangen. Sie werden gesättigt werden. Sie werden mit Gnade beschenkt werden. Sie werden Gott sehen, denn sie werden Söhne von Gott genannt werden. Ihnen gehört das Reich vom Himmel. Das sind einfach mal nur Verheißungen, die sie da rot rausgeschrieben. Den Rest haben wir mal lassen. Das ist so genial. Was da drinnen steckt, was Gott uns eigentlich an Erbe möchte geben. Und das letzte Mal haben wir miteinander angeschaut, die Berufung vom Jakob, der als Sohn von Gott bezeichnet ist worden im Alten Testament, der Stammvater vom Volk Israel. Und die Geschichte, wo er dort kämpft in der Nacht vor der Begegnung mit seinem Bruder Esau, wo er nicht weiss, ob man jetzt den töten will oder nicht, und ringt mit dem Mann, wo man nicht so recht weiss, wer es ist, aber am Schluss ist es klar, dass es Gott selber ist, wo er mit ihm ringt. Und Gott sagt zu ihm, du sollst nicht mehr länger Jakob heissen, von jetzt an sollst du Israel heissen. Und Jakob, der Name heisst Fersenhalter, Betrüger, Täuscher. Und Israel heisst Macht haben wie ein Prinz oder regieren wie ein Prinz. Also ein Prinz ist ein Sohn von einem König. Hier hat Gott eigentlich zum Ausdruck gebracht, dass jetzt der Jakob in die Sohnschaft hineingewachsen ist. Die Bedingung war natürlich, dass er seiner eigenen Kraft abgestorben ist, seinem eigenen Willen. Jakob hat den Ort, wo das passiert ist, Penuel genannt, was Angesicht von Gott heisst, übersetzt. Denn er sagte, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Und das ist eine weitere Charaktereigenschaft von einem Sohn. Jemand, der eben den Gott kennt. Der ihn als Vater erkennt, von Angesicht zu Angesicht. Und nötig war, wie ich es vorhin schon gesagt habe, dass er seinem alten Wesen, seinem eigenmächtigen, eigensinnigen Wesen ganz abgestorben ist. Darum hat ihn Gott ja auch so auf die Hüfte geschlagen und hat sich ausgerenkt und er hat von dem an nachher gekippen, sagt man. Das war die Zusammenfassung, das, was wir bis jetzt gehört haben in diesen Predigten zur Sohnschaft. Jetzt schauen wir noch einen weiteren Sohn an. Lukas 3, Vers 38 heisst es, Kenan war der Sohn von Enosch, Enosch war der Sohn von Seth, Seth war der Sohn von Adam, Adam war der Sohn Gottes. Das ist da die ganze Ahnenliste, Vorfahrenliste von Jesus, wo wir im Lukas-Evangelium aufgeschrieben haben, geht zurück bis zum Adam. Das ist jetzt nur der Schluss, einfach der letzte Vers, wo der Adam als Sohn von Gott bezeichnet wird. Also die ursprüngliche Absicht von Gott war es, dass die Menschen als seine Söhne, seine Herrlichkeit auf der Erde sollen repräsentieren und auch die Erde so regieren im Sinn und im Auftrag von Gott, in dieser Ebenbildlichkeit. Durch den Sündenfall ist die Sohnschaft zu Gott zerstört worden. Und darum ist nachher in die ganze Menschheitsgeschichte die Waisenmentalität hineingekommen und ist zu einer prägenden Kultur geworden. Vaterlosigkeit ist ein weltweites Phänomen. Und wenn wir von Kultur reden, dann meint das eigentlich das Fundament von dem, was uns Identität gibt. Oder wenn wir in unserer Kultur wohnen, dann fühlen wir uns, und mit dieser Kultur vertraut sind, dann fühlen wir uns wohl. Wir nehmen unsere persönliche Identität aus der Kultur, aber auch gesellschaftliche Identität nehmen wir aus unserer Kultur. Und das merkt man im Normalfall gar nicht. Das fühlt sich ganz normal an, es ist uns gar nicht bewusst. Das merken wir erst, wenn... Ja, wenn wir mal in eine andere Kultur gehen, dann merken wir plötzlich, ups, da funktionieren gewisse Sachen anders. Das sind Sachen, die ich nicht verstehe. Wo alle Leute zwar nachkommen, wenn sie etwas sagen, was das meint, aber ich verstehe das nicht. Weil ich nicht Teil von dieser Kultur bin, weil ich nicht Teil bin von dieser Geschichte, die Kultur erlebt habe, weil ich die Gewohnheiten, die Traditionen, die Sprache, die Kunst nicht kenne und mit dem nicht vertraut bin. Dann merken wir es nachher. Also wenn ich zum Beispiel von 9-11 rede, weiss irgendjemand nicht, was das ist? Was ist 9-11? Wissen alle, es hat niemand Ahnung. Stellt euch mal vor, es ist einfach ein englischer Begriff, es heisst einfach 9-11, was soll das, oder? Also wenn du nicht eine geschichtliche Erinnerung mitbringst und nicht weisst, dass am 11. September 2001 irgendetwas passiert ist, dann hast du keine Ahnung, von was reden die. Also das ist Kultur. Das ist etwas... In unserem Gedächtnis, in einem kollektiven Gedächtnis, wo man weiss, was passiert ist. Und weil es am 11. September passiert ist, redet man von 9-11, weil die Amerikaner das so sagen. Das ist doch so eingebürgert. Das ist so ein Beispiel. Jetzt habe ich eben gesagt, unsere Kultur ist von dieser Vaterlosigkeit, von dieser Waisenmentalität geprägt. Und das ist, hängt mit dem Sündenfall zusammen. Von dem an, wo die Menschen Gott als den Vater verloren haben, ihn nicht mehr gekannt haben, nicht mehr in dieser persönlichen Herzensbeziehung waren, wie es der Adam und Eva hatten. Oder was heisst, und Gott ist zu ihnen gekommen, ist mit ihnen durch den Garten gewandelt, hat mit ihnen Herz geteilt. Sie Gott kennt von Herz zu Herz. Es war für sie ganz normal gewesen. Und durch den Sündenfall ist das zerbrochen. Der Mensch hat Gott als Vater verloren. Gott ist irgendwo zu einem fremden, abwesenden Wesen geworden, wo man nicht mehr so genau gewusst hat, wer das ist und was er will. Das kommt noch nicht. Und darum ist eine Vaterlosigkeit ein Merkmal geworden, ein Hauptmerkmal, interessanterweise eben in fast allen Kulturen. Nicht nur in der westlichen Kultur, sondern in allen Kulturen ist die Vaterlosigkeit, die Waisenmentalität vorhanden und wird zum Teil der äußere Merkmal natürlich noch verstärkt, ist aber nicht in allen Kulturen gleich und durch die gleiche Ursache ausgelöst. Also zum Beispiel in Amerika, in den USA, sind 41% der geborenen Kinder, die von farbigen Müttern geboren werden, haben keinen Vater. Also sie haben schon einen Vater, aber die sind nicht geheiratet oder sind nicht in einer festen Beziehung. 41% wachsen ohne Vater auf, von den farbigen Amerikaner. Und auf der anderen Seite, bei den Weissen, sind 42% von den Ehen in den USA, die geschieden werden. Also das heisst, die Kinder werden im Verlauf von ihrer Kindheit zu Waisen- oder Halbwaisenkind oder eben vaterlos. In der Schweiz ist die Zahl von der Schädigen noch etwas höher. Zu anderen haben wir nicht die gleiche Kultur, da habe ich jetzt keine Daten. Spielt auch nicht so eine Rolle. Ich glaube, es geht auch mehr darum, dass wir erkennen, da ist Vaterlosigkeit, weil Ehen entweder gar nicht vorhanden sind oder wieder geschieden werden. In den afrikanischen Kulturen hat es noch andere Gründe, dass sie auch vor allem Krankheiten ein Grund, dass es ganz häufig Waisenkinder gibt. AIDS ist in Afrika ein Riesenproblem. Da könnte Christina dir sicher etwas erzählen. In Äthiopien oder anderen Ländern ist das ganz schlimm, dass sie einfach Kinder haben keine Eltern mehr, weil beide gestorben sind auf AIDS. Und das ist eine ganz hohe AIDS-Rate. Die Zahlen habe ich jetzt da keine, aber Kinder, die so einfach keine Eltern haben. Und dann haben wir die Kriegssituationen, und auch da gibt es ganz viele Kriegswesen. Das habe ich auch in Mekele in Äthiopien gehört, die hatten dann Krieg mit Eritrea, und da sind ganz Zehntausende von Männern gestorben, in diesem Krieg umgekommen, und dann ist Vaterlosigkeit da. Die Mütter sind dann allein mit diesen Kindern. Oder im Balkan, wo der Krieg war, auch da sind ganz viele Männer ums Leben gekommen. Und das Verrückte war nachher noch, vielleicht habt ihr das so gehört in den Medien, in diesem Balkankrieg, dass ja nachher auch das eine Strategie war, dass man die Frauen vergewaltigt hat, für sie zu demütigen. Für sie. Und die, ganz viele von diesen Frauen sind nachher schwanger geworden, haben Kinder bekommen, die eben auch wieder vaterlos waren. Und das Verrückte ist nachher noch, dass die Kinder oft nachher, weil sie die Mütter kein Geld hatten und in Armut sind aufgewachsen, hat man dann die Kinder, die größer waren als sechs Sklaven, verkauft und es ist Menschenhandel betrieben worden. Das sind ganz abscheuliche Sachen, die da passieren. Der Kommunismus, wo auch ganze Länder, zum Teil ganze Kontinente geprägt hat, ehemalige Sowjetunion, China, Korea und so weiter, dort ist die Vaterlosigkeit oder Waisenmentalität geradezu vom Staat her verordnet oder gefördert worden. Kinder sind mehr oder weniger, kaum sind sie entwöhnt gewesen oder abgestillt gewesen, hat man sie irgendwo in die Krippe verschoben. Und die Eltern haben eigentlich kaum Möglichkeiten gehabt, selber zu diesen Kindern zu schauen. Der Staat hat sozusagen die ganze Erziehungsarbeit, Erziehungsauftrag übernommen und die Eltern waren einfach nur da gewesen, für eben den biologischen Nachwuchs zu zeugen. Und sonst hat man die wieder in der Wirtschaft eingespissen und hat geschaut, dass die Kinder schon irgendwie gehütet werden. Und das sind aus ganz, oder der Kommunismus ist ja über Jahrzehnte ist das gewesen, dass sie ganze Generationen in dieser Vaterlosigkeit aufgewachsen, in dieser Waisenmentalität, wo sie nicht wissen, was heisst, Eltern zu haben. Und das ist ganz ein grosses, negatives Erbe und ein grosser Nachholbedarf. Das Tragische war, dass auch in diesen Ländern, auch in den kommunistischen Ländern, die Kirchen, die es noch gegeben, die noch erlaubt waren, eigentlich, und nicht viel mehr als nur mehr religiöse Ritualboten haben, kaum irgendetwas von Vaterschaft hätten können weitergeben oder weiterleben. Und das Tragische noch dort, man hat in der letzten Zeit auch in den Medien gehört, eben irgendein Priester, der wieder Kinder missbraucht hat, dass also auch dort gerade die Leute, die sich noch Pater, was eigentlich Vater heisst, nennen, nachher auch wieder Kinder missbraucht haben. Und die Kirche in diesem Sinn eigentlich auch nicht dazu beigetragen hat, also die offizielle Kirche, dass Kultur verändert oder umgeprägt werden konnte. Einen weiteren Einfluss haben natürlich auch die Medien. In den Medien, wenn ihr euch mal so ein bisschen überlegt, in so Hollywood-Filmen, wie kommen da Väter vor? Kommen die überhaupt vor? Wer sind so die Helden in diesen Actionfilmen? Die Familienväter mit drei Kindern? Nicht, oder? Das sind so die Rambo-Typen, oder? Die häufig. Häufig Muskeln haben, junge, ledige, dynamische, kräftige, sportliche Typen, oder? Wo irgendwo alles kurz und klein hacken oder wo irgendwo die Welt vor der bösen Macht befreien. Und klar haben sie irgendwo dann noch eine nette Frau an der Seite, die sie dann am Schluss auch irgendwo im Bett mit der landen oder vielleicht auch schon vor dem Schluss. Aber King haben, Vater sein, Vaterrolle wahrzunehmen, was das eigentlich ist, das sind nicht Helden, die in den Kinofilmen oder in den Fernsehfilmen dargestellt werden. Also wir haben kaum irgendwo in unserer Kultur einen Ort, wo uns Vaterschaft, Mutterschaft, Elternschaft vermittelt wird auf eine positive Art. Und das zeigt auch, es ist eben eine vaterlose Kultur, es ist eben eine Wesenmentalität. Hollywood tut ja nichts anderes als das widerspiegeln, was eben in der Gesellschaft ist und was die Leute auch wollen sehen. Was es dann nachher gibt, das sind da die Komödien, das sind die Amerikaner halt auch wieder ein bisschen, die haben mehr so die Sitcoms, oder, wo dann die Väter schon vorkommen. Aber wie werden dort die Väter dargestellt? Ja, schwache, Versager, egoistische, selbstzentrierte Typen, die sich über alles aufregen, die sich alles verantwortlichen sind, die mehr so ein bisschen eine Lachnummer sind. Oder? So werden Väter in unseren Medien dargestellt. Und das prägt natürlich auch alles das Bild. Und wir sind völlig orientierungslos geworden und wissen gar nicht mehr, was es eigentlich heisst, Vaterschaft wahrzunehmen, sich als Sohn zu verhalten. Wir haben es auf der menschlichen Ebene. Ist es ganz viel von dem Ebenbildlichen abhanden gekommen. Es ist einfach nicht mehr vorhanden. Und darum ist es für uns ja so schwierig, wenn Gott nachher sagt, ihr sollt meine Söhne und meine Töchter sein. Ich will euer Vater sein. Dann haben wir irgendwo ein Problem, weil wir gar nicht recht wissen, wie funktioniert das überhaupt. Wir kennen das gar nicht. Aber es ist interessant, in der letzten Zeit habe ich ganz Viele ist übertrieben, aber doch einige Filme entdeckt oder bin zufälligerweise darüber gestolpert, wo das Thema Vaterschaft, Elternschaft aufgenommen wird. Und ihr merkt es langsam, wird das so in den Medien, merken sie, das ist ein Thema, das ist ein Problem. Das ist nicht nur einfach, ja, es ist halt einfach so, es ist ein echtes Problem. Einer von den Filmen, den wir Kathrin und ich letzte Woche gesehen haben, der heisst «Le Gamin avec le vélo». Das ist ein französischer Film, habt ihr jemanden gesehen? Nicht so ein bekannter Film, aber ist da kürzlich, glaube ich, im Kino gelaufen. Und das ist ganz ein interessanter Film. Der ganz erste Drittel oder fast die Hälfte vom Film geht fast nur darum, dass ein Giel, der ist etwa 10, eigentlich seinen Vater sucht. Er ist in einem Heim, von Mutter weiss man nichts, aber der Vater ist noch da, der hat aber zu seinem Vater dürfen und jetzt ist der Vater plötzlich nicht mehr in seiner Wohnung. Und jetzt bricht er aus dem Heim aus und will zu dem Vater gehen und der Verwalter sagt ihm, der sei die ausgezogen, der wohne ich nicht mehr da, ich weiß nicht, wo der Herr sei. Und dann glaubt er das nicht und geht zu der Wohnung her und klopft da durch eine riesen Sache, oder? Nur für den Vater zu suchen. Und fragt allen Orten um, wo der Vater könnte Kontakt haben, ob irgendjemand weiss, wo jetzt der Herr ist. Und sucht, und sucht, und sucht. Und man sieht, mit welcher Verzweiflung, mit welcher Leidenschaft der 10-jährige Tio einfach seinen Vater sucht. Das hat mich sehr beeindruckt. Und dann findet er ihn tatsächlich, hat eben das Velo, darum heisst es, schau, ein Velo ist immer mit dem Velo unterwegs. Dann findet er ihn dann tatsächlich, der Vater, das ist ein junger Typ, der kein Geld hat, der mit seinem Leben nicht zurankommt, der irgendeinen Job gefunden hat, der überfordert ist mit dem Giel und ihm eigentlich mehr oder weniger klar oder durch die Blume sagt, lass dich hier nicht mehr blicken, ich kann dich nicht... Ich kann mich nicht um dich kümmern, schau selber. Und es ist natürlich ein riesen Schmerz. Man spürt nachher den Schmerz, man spürt den Schock. Man spürt auch, eben, wie der Vater eigentlich sich der Verantwortung, die er hat, in keiner Art und Weise bewusst ist, gar nicht weiss, was er kaputt macht in dem Leben von dem Giel. Wie wenig das es brauchte. Der Giel hat ihm gesagt, weißt, wenn du nur einfach am Wochenende einmal am Samstag würdest anrufen, das würde mich schon länger. Mit dem wäre ich schon zufrieden, wenn ich dich schon nicht sehen kann. Weil der Vater sagt, nein, ich muss arbeiten am Samstag, ich kann nicht. Und so. Und da sagt der Vater, nein, ich will nicht mehr, du überforderst mich. Es ist so hart nachher, auch die Geschichte geht dann weiter, was ich mit dem Film erzähle. Aber einfach, wo wir gemerkt haben, ja, es kommen Filme, wo die das Thema Vaterschaft aufnimmt, der weitere, der da ist natürlich auch ganz gut, hat Eltern gesehen. Ich einfach unvergleichlich, kennt ihr jemanden? Hat jemand den Film oben gesehen? Ist das nicht Zeichentrickfilm? Das ist so ein bisschen im gleichen Stil, der da. Das ist ein bisschen schräger Film, wo wir den zusammen geschaut haben, meine Frau und ich, hat sie gesagt, das ist so ein typischer Endofilm. Ich weiß nicht, was in diesem Film, aber ja, das ist einfach so. Aber er zeigt auch einen Typ, der ist eigentlich völlig egozentrisch, ein völliger Unmensch, schaut nur für sich, alle anderen sind nur die Löhle. Hat die Idee, so ein Machtimperium aufzubauen. Und dann stolpert er über drei Waisenkinder. Und sieht, dass die drei Waisenkinder bei seinem Feld, wo er etwas klauen will, reinkommen, weil sie dort am Betteln sind. Und er selber ist dort nicht reingekommen in das Haus. Und jetzt hat er die geniale Idee, man könnte die Kinder sozusagen missbrauchen, für dass die für ihn in das Haus von seinem Feld reingehen, oder? Und dort das Zeug holen. Dann adoptiert er die Kinder. Geht er in das Waisen heim und adoptiert die drei Kinder. Nicht, weil er ihnen Vater sein will, sondern nur, weil er sie brauchen für seine fiesen Methoden und Pläne. Aber die Kinder, die erwarten natürlich nachher, dass jetzt da eben ein Vater kommt, oder eine Mutter kommt, oder Eltern kommt. Und dann kommen sie in das Haus von diesem Mann und sind völlig schockiert, aber hängen sich dann gleich einfach an ihn und tun eben wie Kinder die Forderungen oder Erwartungen, die sie haben, an ihn zum Ausdruck bringen. Und er ist völlig genervt natürlich ab dem und tut sie nicht mehr abschüffeln. Aber dann ist ganz interessant im Verlauf des Films, dass das Herz von diesem Mann fängt an zu verändern und die Kinder fängt gerne bekommen. Und plötzlich merkt, dass ihm etwas in seinem Leben fehlt. Und dass die Kinder ihm etwas geben, was er bis jetzt nicht hatte. Und wie er langsam fängt, in diese Vaterrolle hineinwachsen. Und das ist etwas, eben, ist von dem her ein herrlicher Film. Jemand will entlehnen, man hat auf die DVD. Also ich tue das nicht empfehlen, das ist ganz schräg. Nicht, dass mich jemand missversteht. Das ist nur einfach, es tut etwas von dem zum Ausdruck bringen. Und ich bin vorsichtig mit meinen Filmempfehlungen. Gut, jetzt haben wir gesehen, eben Vaterlosigkeit, Waisenmentalität. Jetzt kommen wir zu diesen Merkmalen. Wie drückt sich das aus? Und als ich das angeschaut habe, habe ich gemerkt, ganz vieles von diesen Sachen sind ja bei mir selber auch noch. Ich möchte euch jetzt wirklich bitten, wenn wir das jetzt durchgehen, schauen, das nicht andenken, ja, das ist jetzt für dich. Oder wo kein Vater hatte oder keine Mutter hatte, sondern ich merke, ich bin selber Teil von einer Kultur, wo die Vaterlosigkeit einfach normal ist. Also der Antrieb von einem Weisen, von einem Vater, von Vaterlosigkeit. Und es kann durchaus sein, dass eben da auch die Eltern nur weg sind. Es geht nicht darum, dass es nur jetzt reale Waisenkinder sind. Oder die, wir sind Waisen, die Waisenmentalität ist unser Leben auch durch den Sündenfall. Oder wir sind alle da drin. Auch wenn die Familien äußerlich gesehen intakt sind, heisst das noch lange nicht, dass die Vaterschaft oder die Elternschaft eben wahrgenommen ist worden, so dass etwas gefüllt hat können werden. Also der Antrieb ist immer die Versorgung und der Schutz und die Sicherheit. Das ist das, was man sich immer darum kümmern muss. Wieso? Weil man eben nicht erlebt hat, dass Eltern einem den Schutz geben, die Sicherheit geben, dass Eltern einem versorgt haben. Darum hat man immer selber müssen. Ich muss schauen, dass ich mich versorgen kann. Und ich muss selber schauen, dass ich mich schützen kann. Das sind ganz typische Waisenmentalitäten. Dann das Zweite, man ist von niemand anderem abhängig als von sich selber. Ja, weil man hat ja auch nicht zu niemandem zu vertrauen, wo man könnte abhängig sein. Man ist sich selber der Nächste. Man glaubt, die Zukunft selber können und müssen zu bestimmen. Also das heisst, so wie ich mich entscheide, so was ich mache, das ist das, was meine Zukunft prägt. Also es ist ganz von mir abhängig, wie sich mein Leben entwickelt. Die Vorstellung, dass ein Gott da ist, wo eine Berufung über meinem Leben hat, wo mich leitet, die findet, ist nicht wirklich vorhanden. Er glaubt auch nicht, von der vorderen Generation irgendetwas zu übernehmen, was für ihn relevant wäre, wichtig wäre. Er fühlt sich auch nicht verantwortlich für die zukünftige oder künftige Generation. Das ist also das Gefühl, von, das mir meine Eltern vorgelebt haben, geboten haben, das hat eigentlich für mein Leben keine Relevanz. Das ist nichts, was für mich wertvoll ist. Das ist nichts erstrebenswert. Ich muss alles selber, ich muss alles neu entdecken. Also das ist zum Beispiel etwas, was ich bei mir ganz stark gemerkt habe. Das ist ein Moment, wo ich bei mir ganz stark drin habe. Das Gefühl, das kann nicht viel lernen von den älteren Generationen. Die haben es auch nicht gepackt. Ich muss alles selber entdecken. Vertraut in seiner Selbstbezogenheit nie ganz anderen Personen. Das ist natürlich nachher eine Folge. Man kann sich eigentlich wie niemandem richtig anvertrauen. Mit immer so das Ding, ja, man weiss ja nie so recht. He. Vielleicht legt der mich nur rein, oder der will mich nur missbrauchen. Ich bleibe zurückgehalten. Oder? Ich bin bei mir selber der Nächste. Und das ist ja ein Problem, das wir auch festgestellt haben, das wir auch in dieser Gemeinde, ja, wenn wir angefangen haben mit geistlicher Elternschaft, das anfangen leben, Leute haben gerufen, die jüngerschaftlichen Beziehungen rein, dass da nachher irgendetwas fängt an sich wehren, oder? Ich kann mich nicht so recht auf jemanden einlassen, weil ich nicht kann vertrauen. Die Priorität und die Hingabe ist, dass es mir selber gut geht. Die Angst oder die Befürchtung ist, dass ich zu wenig habe, für meine Bedürfnisse zu stillen. Ein weiteres Merkmal ist, dass man sich nie gut genug fühlt, für die Erwartungen von anderen Leuten zu entsprechen. Man fühlt sich durch das nachher auch unsicher über die Motive der anderen. Man weiß nie so recht, was denken die über mich, was meinen die über mich. Und irgendein Gefühl immer in einem Minus. Ich länge nie. Das ist natürlich auch wieder eine Folge von dieser mangelnden Annahme, von dieser bedingungslosen Liebe, die eben nur Eltern geben können. Und aus dem muss auch dauerndes Suchen nach Anerkennung bei Menschen durch Leistung. Das ist ein ganz typisches Wesen, eine typische Wesenmentalität. Man muss sich selber beweisen. Man muss den anderen zeigen, dass man etwas kann und jemand ist. Das ist das, was Kathrin vorher erzählt hat in diesem Beispiel im Skilager. Jetzt muss ich doch stark sein, jetzt muss ich doch beweisen, dass ich etwas kann und jemand bin. Dass ich bewundert werde von den Leuten, dass ich jemand bin. Das heißt, unsere Identität nehmen wir aus unserer Leistung. Aus dem, was ich kann, aus dem, was ich biete, aus der Bewunderung der Leute. Und wenn das nicht mehr da ist, dann bin ich ein Nichts mehr, ein Niemand mehr und ein Versager. Und mein Leben hat keinen Sinn mehr. Das ist Waisenmentalität. Aber Gott sagt, ich habe dich gern. Ich habe dich geschaffen, so wie du bist. Du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Und ich nehme dich so, wie du bist. Seine Bestimmung ist definiert durch seine Fähigkeiten und nicht durch die Entfaltung von seiner Berufung. Geht ein bisschen das Gleiche rein, was ich vorher schon gesagt habe. Also die Zukunft eben, es ist abhängig von dem, was ich leisten kann, was ich bieten kann, wo ich fähig bin dazu. Das ist das, was mein Leben bestimmt. Die Idee, dass ich eine Berufung mit meinem Leben könnte haben, die außerhalb von mir liegt, die ich mir nicht selber nehme, sondern die mir gegeben ist und dass ich mein Leben könnte zur Entfaltung und zur Erfüllung kommen, indem dass ich die Berufung entdecke, ist einem Menschen mit weiser Mentalität fremd. Erfolg ist darum nachher auch das, was ich eben erreichen kann. Oder was ich vorzeigen kann. Jetzt, wenn wir so ein bisschen ins Geistliche, ins Christliche hineingehen, ist natürlich, nein, wenn wir jetzt diese Mentalitäten in unser Glaubensleben hineinnehmen, merken wir, nein, da ist eine Tendenz, da eben durch Werk wollen, gerecht zu werden. Dass die Leistungsorientierung auch im Christlichen nachher bleibt. Oder ich muss etwas bringen. Ich muss in einem Team sein. Ich muss meine Gaben können einbringen und dann bin ich jemand. Oder? Ich muss etwas können bieten, etwas können zeigen, was ich leiste. Und dann bin ich jemand, oder? Und da kommen wir auch wieder so in eine Werkgerechtigkeit oder in ein Leistungsdenken rein, wo wir auch müssen wachsam sein, dass das in der Gemeinde nicht um sich greift. Auch die Tendenz, dass man das Geistliche und das natürliche Leben voneinander trennt. Oder wenn ich am Samstagnachmittag in Jungschi bin, dann bin ich ganz fromm und geistlich und dann wird gebetet und dann tut man biblische Geschichten erzählen und nachher am Samstagabend, wenn ich mit meinen Kollegen ausgegangen gehe, ist das dann ganz etwas anderes. Oder? Das ist so wie, man trennt das Geistliche und das Profane oder das natürliche Leben. Weil eben das geistliche Leben nie wirklich zu einer Identität ist worden. Weil ich mich eigentlich gar nicht als Sohn und als Tochter von diesem Gott empfinde und durch das mich auch nicht so verhalte. Eben in der weisen Mentalität bleiben. Dass man dann Mühe hat mit Autoritäten, Autoritätspersonen, das ist eigentlich auch klar, weil man hat es ja nie gelernt. Mühe, sich ein- und unterzuordnen und auch Mühe irgendwie oder das Gefühl haben, ich bin gar nicht rechenschaftsschuldig, rechenschaftspflichtig. Ich muss niemandem Rechenschaft ablegen, was ich tue, was ich nicht tue. Da haben wir auch gemerkt, eben, wo wir auch als Gemeinde sind, die Werte haben entdecken und in die geistliche Elternschaft, die Jüngerschaft zu sein, glaube ich, das sind enorme Herausforderungen, die da sind. Das konfrontiert extrem viel in uns allen. Und zwar bei beiden, oder? Wenn du dir selber als geistlicher Vater oder geistliche Mutter willst du etwas weitergeben, merkst du, da ist ja wieder die kalte Schulter gezeigt, oder? Das willst du mir da ins Leben reinreden? Ich kann selber, oder? Ich brauche niemanden, der mir da kommt, kann drin schnurren. Das ist weise Mentalität, oder? Und die Unsicherheit natürlich nachher auch, oder? So die Generationen, die da sind, voneinander getrennt sind, der Erfahrungsaustausch, der Weisheitstransfer findet nicht mehr statt. Jede Generation ist im Grunde noch dazu verflucht, dass sie wieder alles von vorne selber muss entdecken und erfinden. Sie kann nicht von den Schätzen, von der Weisheit von der vorderen Generation profitieren. Das ist dramatisch, das ist tragisch. Und da glaube ich, gibt Gott uns eine Kultur, oder will Gott uns eine Kultur geben, die in einem völligen Konträr, in einem völligen Gegensatz steht, eben zu dieser Mentalität, zu dieser Wesenmentalität und zu dieser vaterlosen Kultur. Und darum ist es auch so herausfordernd. Aber ich merke noch, wenn wir da reingehen und da reingehen, auch als Gemeinde, weil ein Leuchtturm sein, weil Salz und Licht sein in dieser Welt, wir kommen nicht darum herum, dass wir uns mit diesen Sachen auseinandersetzen und eben auch hier in unserem eigenen Herzen merken, was sind in mir noch? Ist in mir die Kultur von der Vaterlosigkeit einfach noch da? Wo habe ich das nicht gelernt? Sei es jetzt im Elternhaus nicht oder wo habe ich so von Gott her nicht so erfahren oder gelernt? Wir gehen noch einmal zurück zum Text, wie Gott es eigentlich gemeint hätte. 1. Mose 1,26. Da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und alle Kriechtiere herrschen. Herrschen, dann geht es dann noch weiter. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehret euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz, herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. So hat Gott es eigentlich gedacht am Anfang. Oder der Mensch, der zu seinem Bild geschaffen ist und jetzt aus dem raus über die Erde, Fische, Vögel, Tiere, soll regieren, soll herrschen. Und wenn wir das anschauen, der Begriff Bild auf Hebräisch heisst es Zelem. Und wenn man den Begriff anschaut, heisst es eigentlich, es ist wie eine Schablone, ein Modell. Oder die beste Übersetzung ist eine repräsentative Figur. Also es ist wie, als ich auch noch als Mech gearbeitet habe, früher, wo es noch keine CNC-Dreibänke gab, da hat es auch so Dreibänke gegeben, da hat man so ein Muster eben. Ein Stück, das hat schon so ausgesehen, wie es dann muss sein, das hat man hinterher einspannen können. Und nachher ist so mechanisch eben noch so ein Fühler vorgekommen und ist nachher mit dem Dreibank ist dann dieser Kontur von dem Modell nachgefahren und hat oben nachher beim Drehmeissel hat es nachher die gleiche Form gegeben. Also es hat sozusagen eine Kopie gegeben von dem Original. Oder? Das ist dort eingespannt. Man hat einfach eins gebraucht, das ganz genau ist, und er hat der Dreibank immer die Form kopiert. Das ist ein Modell oder eine Schablone. Etwas, das eben das andere nachher soll repräsentieren. Der Thomas kennt das, gell?
Ich weiß nicht,
ob es gegeben hat. Nein, heutzutage gibt es das natürlich nicht mehr bei der CNC-Maschine, ist klar. Das hat mich auch interessant gedacht, eben, wie dann also die Formen nachher macht. Oder das Gussstück gegossen wird, da braucht es ja auch ein Modell, oder? Da macht man zuerst ein Modell, das ist aus Holz oder aus Plastik oder ist irgendetwas. Und dann tut man das da mit diesen Gussformen umgeben, das ist meistens irgendein Sand oder etwas, was behärt wird, wo man nachher dort das flüssige Metall reingießt und dann hat das die gleiche Form wie eben das Modell. Das ist so ein bisschen das. Spürt ihr, das ist so ein der Begriff von so ein bisschen das. Also etwas, wo nachher gleich aussieht wie das Modell. Oder? Es ist aber wichtig, dass man da sieht, dass ja, wenn Gott sagt, ich will den Mensch nach meinem Bild schaffen, dass es jetzt nicht ums Äußerliche, ums Physische geht. Also es geht nicht um den Körper, dass unser Körper jetzt gleich aussieht wie Gott. Sondern es geht darum, dass Eigenschaften, die in Gott sind, sollen in uns auch sein. Also die Kreativität, eben das können regieren und ihn eigentlich, Gott, sozusagen zu vertreten in dieser Welt. Das ist eigentlich das, was Gott möchte. Und er hat uns das Regierungsmandat, die Herrschaft gegeben, dass wir im Sinn von Gott, eben als sein Repräsentant, als sein Stellvertreter, in seinem Sinn die Erde beherrschen, bewirtschaften und seine Herrlichkeit damit auch sichtbar werden. Das wäre eigentlich die Idee gewesen von Gott. Ich probiere noch ein Bild zu brauchen. Wenn ein König ein Land erobert, das vorher nicht ihm gehört hat, dann hat das andere Land, das dann erobert wurde, das hat ja seine eigene Kultur gehabt, das hat seine eigenen Gesetze gehabt. Und jetzt wird es erobert von einer anderen Macht, oder? Jetzt kommt dann ein anderer König. Und jetzt will er natürlich, dass in diesem neuen eroberten Land seine Gebote und seine Gesetze und seine Maßstäbe und seine Kultur gelten, oder? Das ist wieder viel zu kompliziert. Das ist normal. Und oft hat man das so gemacht in der Geschichte, dass eben der König sein Sohn als König oder als Stellvertreter oder sozusagen als Vizekönig eben in das eroberte Land geschickt hat, für das er dort stellvertretend für den König die Ordnungen, die beim König sind, die in seinem Reich sind, dort etablieren kann. Und die Leute haben dann genau gewusst, aha, das ist der Sohn. Und wenn der Sohn vom König kommt, dann wissen sie, ja, der wird genau das Gleiche machen wie der König. Der ist aus dem gleichen Holz geschnitzt. Der kennt das Herz von seinem Vater. Der wird das gleiche Reich, das der König hat, bei uns jetzt auch installieren. Oder? Und so ähnlich wäre das eigentlich gedacht gewesen von Gott her. Er schickt einen Sohn als Repräsentant, der jetzt sein Königreich auf der Erde repräsentiert. Und das wäre eigentlich der Auftrag von Adam und von Eva gewesen, die Sohnschaft als Repräsentanten von Gott in dieser Welt wahrzunehmen und so die Reich Gottes Werte in der Erde sichtbar zu machen und Gott durch das zu verherrlichen. Ihr wisst, dass die Geschichte anders ist ausgegangen, dass durch den Sündenfall eben die Sohnschaft zerbrochen ist und durch das auch die ganze Herrschaft, die der Mensch hatte, übertreten worden, über die Erde pervertiert worden. Und das ist interessant, und das müssen wir wissen und wieso merken, Gott hat durch den Sündenfall das Mandat dem Menschen nicht entzogen, dass er jetzt über die Welt regieren soll, über die Fischen und über die Tiere und über alles. Das ist immer noch da. Nur, der Mensch muss es sitzen, weil er Gott als Vater verloren hat, in eigenes Regime machen. Das ist eigentlich der Fluch. Er hat die Werte nicht mehr. Und er reflektiert durch das Regieren auch nicht die Herrlichkeit von Gott, sondern nur noch seine eigene Regierung. Und darum ist so vieles drunter und drüber. Aber der Mensch hat nach wie vor das Mandat, Erde zu regieren. Das hat Gott ihm nicht weggenommen. Und der Teufel hat das genau gewusst. Der Teufel hat genau gewusst, wenn ich Einfluss nehme auf dieser Erde, ich habe keine Chance, ich kann hier nichts machen. Weil die ist nämlich den Menschen gegeben. Die haben das Mandat. Wenn ich auf der Erde Einfluss nehme, dann muss ich beim Menschen vorbei. Und darum hat er genau gewusst, ich muss den Menschen können, auf meine Seite überziehen. Und darum ist die Schlange gekommen, oder der Teufel ist gekommen, in Form von dieser Schlange, die Eva verführt und letztendlich der Adam auch, dass sie ihr geglaubt haben. Und das ist die ganze ganz Machtbereich von Sünde, der Machtbereich von Satan, überhaupt erst auf die Erde kommen. Satan hat keine Möglichkeit, hier auf der Erde irgendetwas zu machen, außer durch Menschen. Nur Menschen haben die Autorität, hier etwas zu machen. Und der Satan kann nur durch Menschen wirken. Böse Geister können nur durch Menschen wirken. Und das tun sie auch. Und darum brauchen wir Menschen Befreiung, brauchen wir Menschen Erlösung. Und was ist passiert, wo Jesus Christus ist auf die Erde? Er hat gesagt, jetzt kommt das Königreich von Gott auf die Erde zurück. Das war eigentlich schon mal da gewesen. Nachher sagt Jesus, wenn ihr betet, dann betet so, unser Vater im Himmel. Dein Reich komme, wie im Himmel, so hier auf der Erde. Dein Name soll verherrlicht werden, dein Wille soll geschehen. Oder du sagst, da wird das wiederhergestellt. Spürt ihr das? Das ist genau das, was wiederhergestellt wird durch Christus, wo der Sohn ist. Und durch den Sohn wird die Herrlichkeit, die Ehre vom Vater im Himmel wieder sichtbar. Das Reich von Gott wird wieder sichtbar. Im Himmel und auf der Erde. Also unser Mandat ist es, als Söhne und Töchter das Reich von Gott auf dieser Erde sichtbar zu machen. Christus hat es für uns da, als Nachfolger von ihm sind wir mit ihm zusammen Geschwister, Söhne und Töchter vom lebendigen Gott. Und haben das Mandat, Gottes Herrlichkeit in die Welt hineinzubringen. Und das hat er den Menschen gegeben und nicht den Engeln. Die Engeln heisst es nämlich im Hebräerbrief, das sind Diener. Das sind keine Söhne. Menschen sind zur Sohnschaft berufen. Und darum hat Jesus können sagen im Johannes 14, Vers 7, und ich lese ab Vers 6, Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt ihr auch erkannt, wer mein Vater ist. Doch von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen.
Also Jesus sagt, hat er mich gesehen. Dann sagt er den Vater. Weil ich bin der Sohn. Ich bin der Repräsentant.
Wenn er mich sieht, sieht er den Vater. Ich tue nur das, was der Vater macht.
Das ist ein Repräsentant ist jemand, der einfach ganz hergegeben ist, dem, der ihm den Auftrag gegeben hat.
Er geht nicht in seinem eigenen Namen, geht nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern er sagt, ich mache nur das, was der Vater sagt. Das ist wie wenn ich jemanden bevollmächtigen würde. Oder wenn jetzt zum Beispiel der Nicole würde sagen, ich gebe dir eine Vollmacht, gang für mich auf die Bank, ich muss da noch das Geschäft erledigen, es geht da mehrere Millionen Franken. Ich bin gerade nicht da, ich habe keine Zeit. Ich gebe dir den Auftrag, ich gebe dir die Vollmacht, das für mich zu erledigen. Und jetzt geht Nicole auf die Bank. Ist sie jetzt mir? Das ist nicht mehr, oder? Aber was macht sie? Sie repräsentiert mich, wenn sie zur Bank geht. Oder? Sie nimmt ihre Vollmacht für ihn und sagt, schau, ich komme da im Auftrag von Herrn Schwab, der hat gesagt, ich soll hier mit Vollmacht geben, wir müssen hier den Geldtransfer machen. Dann sagen die, wo wir das alles, ah ja, okay, das ist gut. Dann stellen sie vielleicht noch ein paar Fragen und sie wird in meinem Sinn und in meinem Geist, das, was ich ihr gesagt habe, was sie soll machen, wird sie das nachher ausführen. Und wenn sie das nicht macht, wenn sie das Geld nachher auf ihr eigenes Konto überweist, ist sie dann eine treue Tochter, die das macht, was ich ihr gesagt habe? Nicht so, hä? Aber man kann in der Sohnschaft auch versagen. Oder das ist das, was Jesus gesagt hat. Der Pharisäer ist, ihr hättet eigentlich das Mandat gehabt, hier mich zu verherrlichen, meinen Namen hier bekannt zu machen. In diesem Gleichnis von diesen Pächtern vom Weinberg. Und dann kommt der Sohn und dann gehen sie den auch noch aus oder töten. Als einen Stellvertreter. Das ist nicht... Jesus ist nicht der Vater. Jesus ist eine eigene Person. Adam ist nicht Gott. Er soll nur Gott repräsentieren. Spürt ihr den Unterschied? Und was war denn die Versuchung, als die Schlange kam, zu reden, was sie jetzt mit dir von dieser Frucht essen?
Dann werden wir sein wie Gott.
Das war genau die Versuchung. Und da müssen wir vorsichtig sein und genau sein. Wenn wir Repräsentanten sind, dann sind wir nicht Gott. Dann sind wir nicht wie Gott, sondern wir tun ihn nur repräsentieren. Wir geben ihm in allem die Ehre. Es geht nicht um uns. Wir müssen auch nicht ihn sein, wir müssen nicht in eine Rolle hineinschlüpfen, die wir gar nicht haben oder nicht sein oder nicht können. Das würde es komplett überfordern. Sondern wir dürfen ihn repräsentieren. Und darum braucht es eine völlige Hingabe, eine völlige Demut, dass sich ganz ihm zur Verfügung stellen, dass wir Söhne und Töchter sein können. Aber es braucht natürlich vor allem, dass wir ihn kennen, von Herz zu Herz, dass sein Geist in uns wohnen kann und dass wir ihm vertrauen können. Und da braucht es manchmal noch Prozesse in unseren Herzen. Seelsorge kann man dem sagen, es wird über die Ostern hier wieder ein Plümmlein sein, ein sogenanntes Seelsorge-Seminar, Steins wieder anbieten. Also er merkt jetzt, da in meinem Leben sind noch so viele Sachen, wo wir noch nicht in dieser Blei-Schnur, nicht in dieser Richtschnur von Gott sind, Plümmlein heisst so, Richtblei. Der möchte ich einladen, das zu überlegen, wer das dran, mal so etwas zu machen. Wir glauben, Gott ist dran, heute eine Generation aufzubauen, zu rufen, die wieder in die Sohnschaft hineinwächst und ihn repräsentiert als der wahre Gott, ihn repräsentiert als der ehrfurchtsgebietende Gott, aber als der liebende Vater.